Wir lesen nun in der weiteren Betrachtung das Wort Gottes in Offenbarung Kapitel 2, und zwar von Vers 12 ab. In der fortlaufenden Betrachtung des Wortes Gottes, die wir in den letzten Stunden begonnen hatten mit Ephesus, der Gemeinde, jener sieben zu beginnen und dann überzugehen in die nächste Gemeinde, Smyrna, die Leidensgemeinde, kommen wir nun zur dritten, zu dieser Gemeinde, die darstellend eine von denen ist, die der Herr in seiner Rechten hält. Wir erkennen darin jenen Ausdruck, dass es keine Gemeinde gibt im Sinne des Neuen Testaments, die nicht gleichzeitig in der Hand unseres Gottes liegen und erhalten würde. So kommen wir nun zu der Gemeinde, und der Engel oder Bote redet zu der Gemeinde in Pergamus. Pergamus bedeutet Hochburg, wörtlich. Wir werden sehen, welche Beziehungen damit verbunden sind, mit Pergamus. Und deshalb verbindet auch der Schreiber Johannes sofort nach der Erwähnung, dass an Pergamus geschrieben werden soll: Ich weiß, wo du wohnst. Gott weiß, wo Pergamus, die Gemeinde, die Ortsgemeinde zu Pergamus, ihren Wohnsitz hat. Die Bibel bestätigt, dass dieser Wohnsitz dieser örtlichen Gemeinde dort ist, wo der Thron Satans ist. Da können wir uns ohne nähere Bezüge schon einiges vorstellen. Ich meine schon. Eins steht fest, dass es eine Möglichkeit gibt, inmitten des Thrones Satans zu wohnen, festzuhalten an seinem Namen, am Namen Jesu. Wir besehen zuerst Pergamus. Pergamus, eine jener Gemeindestädte, jener sieben benannten in Kleinasien. Pergamus, die Hochburg. Interessant ist, dass in Pergamus einiges los war. Pergamus war eine Tempelstadt. Und es war ausgerüstet mit sechs gewaltigen Tempeln. Die drei wichtigsten davon waren gewidmet dem Zeus, der Athene und dem Apollo. Danach ist auch das Apollo-Programm genannt. Es sind Götternamen, die nicht den lebendigen Gott beinhalten. Aber das ist nicht alles. Wir haben Pergamus noch mit etwas anderem verbunden, das sicherlich interessant sein wird zu hören. Aesculapius war der Gott der Medizin und wurde in Form einer Schlange in Pergamus angebetet. Aesculapius. Eine Schlange als Wahrzeichen der Medizin. Ich möchte hier ganz klar herausstellen, dass ich kein Feind der Medizin bin. Aber oft schon habe ich mir Gedanken gemacht, dass gerade jener wissenschaftliche Zweig der Medizin Gegenstand gewaltiger Verlästerungen sein wird seitens der Finsternis. Ich glaube, der Feind biegt sich täglich vor Lachen über die angeblich Klugen dieser Welt. Das ist ganz einfach, weil man von bestimmter wissenschaftlicher Seite Gott verleugnet, verleugnet man automatisch auch den Bösewicht. Und beides bekennt Gottes Wort als absolut, real und existent. Und wir brauchen nur eines davon zu verleugnen, sind wir mitten in der Verblendung der Finsternis. Pergamus, eine Stadt der Anbetung der Schlange. Man fand nichts Übles darin. Es war ja Medizin. Medizinisch zu erklären. Wie vieles geschieht heute unter dem Aspekt der Medizin und der Feind wird angebetet. Einfach deshalb, weil man nicht Gott die Ehre gibt, sondern jenen Gott der Schlange, Aesculapius. Jetzt können wir uns vorstellen, wie es in Pergamus ausgesehen haben mag. Das war eine finstere Stadt, ja noch mehr. Gottes Wort bestätigt, dort hat Satan seinen Thron. Jawohl, nicht überall wird der Fürst der Finsternis angebetet, aber in Pergamus schon. Wisst ihr, jeder Wandel, nicht absolut klar mit Jesus, bringt versteckt Anbetung dem Feind. Nimm's zur Kenntnis. Da müssen wir uns fragen, wem dienen wir? Wenn wir uns nicht ganz dem Herrn hingeben und widmen, dienen wir versteckt. Vielleicht nach außen, wie man das auch nicht bei der Medizin sehen mag, doch letztlich dem Feind und nicht Christus. Ich sage noch einmal, ich bin nicht medizinfeindlich. Nicht, dass jemand sagt, der kommt noch ganz in die Enge. Der Herr sagt, ich weiß. Damit wird offenbar, dass die Menschen es nicht wissen. Unser Wissen und Verstand ist eben mit diesem Aesculapius-Licht umgeben. Und das ist Finsternis. Und wenn wir Gott dienen wollen mit unserem Verstand, werden wir in jedem Fall wenigstens von Gott her in der Finsternis gefunden. Pergamus. Daneben ein Ort, Pergamon. Bekannt durch die Erfindung des Papyrus. Und deshalb war auch in Pergamus ein gewaltiges Gebäude. Das größte der damaligen Zeit. Das war jenes Pergamemnon. Wir könnten heute sagen, die größte Bibliothek. Da hat man die Pergamente aus diesem Papyrusmaterial gefertigt, aufgestapelt, hat Geschichtsschreibungen niedergelegt. Man konnte in Pergamus alles lesen. Man konnte dort etwas lesen über die Tiefen Satans, aber in einem nicht, über dem lebendigen Gott, da war nichts drin zu lesen. Aber dennoch hat Gott in Pergamus sein Zeugnis aufgerichtet durch eine kleine Gemeinde, die Gemeinde zu Pergamus. Die haben wir hier. Inmitten einer gewaltigen Feindesmacht, umgeben von allen Seiten. Wisst ihr, das ist das Schönste für uns, wenn wir von allen Seiten von Feinden umgeben sind. Da geschieht das Wort des Herrn, das damals schon zu Noah geredet war, von dem wir auch in Daniel lesen, dass da nur noch nach oben ein Fenster offen ist. Und da haben wir die rechte Verbindung zu Jesus. Wisst ihr, unsere Verbindungen sind nicht Weltebene. Nein, nein! Der Herr erlaubt uns nicht, unsere Blicke in der Welt schweifen zu lassen. Einfach deshalb, weil um uns der Feind lagert. Und lassen wir uns hineinziehen in die optisch-akustischen Verführungen auch dieser heutigen Endzeittage, bleiben wir an diesen Dingen hängen. Einfach wegen der dahinter versteckten Macht. Pergamus. Interessant ist, wir haben noch eine andere Bedeutung aus den Silben. Und die besehen wir dann gleich im nächsten Abschnitt. Auf die kommen wir dann noch zu sprechen. Wir sehen also, dass in Pergamus einiges los war. Da hatte es die Gemeinde Jesu um des Zeugnisses willen außerordentlich schwer. Da waren lauter Hauptwachenverhältnisse. Überall in ganz Pergamus. Da wurde Gott verleugnet. Aber ein Gegenstand wurde geehrt. Die Schlange. Und das ist Pergamus. Rein wissenschaftlich war sie erhoben. Wisst ihr? Das war die erhobene Schlange in der Wüste. Ich bin davon überzeugt, dass die Person des Antichristus, des ins Fleisch gekommenen Sohnes des Teufels, dieses gewaltigen Übermenschen, sich einer großen Waffe bedienen wird. Das ist die Waffe der Überführung der Massen, wie einstmals in Pergamus, die Wissenschaft. Die Wissenschaft wird das gewaltigste Phänomen dieser kommenden Tage sein, die Millionen und Milliarden Menschen in die Zügel zu bekommen. Heute erleben wir einiges davon. Wer geöffneten Auges sehen darf, die Mitteilungen der prophetischen Voraussagen seines Wortes darf auch da klar sehen, durch die Gnade Gottes. Ich weiß, wo du wohnst, sagt der Herr. Und dennoch hältst du fest an meinem Namen. Das ist ein schönes Zeugnis. Wer an dem Namen Jesu festhält, wisst ihr, es ist nicht immer ein Zeichen von Geistlichkeit, wenn wir an Jesus festhalten und gerade in tiefer Not sind. Ich glaube, in der größten Not, da können auch die größten Atheisten mal beten. Aber das ist kein geistlicher Fakt, sondern das ist gerade der Ausdruck der Ungeistlichkeit. Wir dürfen Jesus nachfolgen, wie wir gerade sind, heute. In diesen Augenblick, den der Herr uns hineingestellt hat ins Leben. Dieses Heute, wo wir seine Stimme hören. Dieses Heute, das Gott in unsere Hand gegeben hat. Wie damals Pergamus diesen Gläubigen. Sie halten fest am Namen Jesu. Und dann sagt Gottes Wort etwas und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Ich glaube, es könnte uns viel gelegener sein, wenn wir lesen würden, und du hast deinen Glauben nicht verleugnet. Nein, hier heißt es nicht deinen. Du hast meinen Glauben nicht verleugnet. Was will uns das wohl sagen? Wir wissen, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist, nicht etwa von Menschen, sondern von Gott. Und Jesus Christus wird in der Heiligen Schrift angesprochen als Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir haben es also mit der Person Jesu, mit dem Anfänger, aber auch mit dem Vollender des Glaubens zu tun. Wann vollendet der Herr den Glauben? Wenn wir zum Schauen gelangen. Wenn wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht, dann brauchen wir nicht mehr zu glauben, dann sehen wir ihn. Aber weil wir heute noch auf dieser Erde sind, wenigstens wer zwei Beine hat mit beiden Füßen, der darf durch die Gnade Gottes von dem Geschenk des Himmels Gebrauch machen und darf glauben. Glauben an die Aussagen des lebendigen Gottes. Du hast meinen Glauben nicht verleugnet. Das ist wieder eine herrliche Aussage gegen die Gemeinde zu Pergamus. Inmitten der Anfeindungen, inmitten der Verfolgungen, inmitten der Widerwärtigkeiten ist sein Name nicht verleugnet worden. Wie viel Verleugnung Jesu befindet sich doch in einem menschlichen Leben als Kind Gottes. Viel, viel, unendlich viel. Und hier hat eine Gemeinde das Zeugnis, den Namen des Herrn Jesus nicht verleugnet zu haben. Wunderbare Sache. Und dann wird auf solch einen Glaubensmann Bezug genommen in den Tagen, in jenen Tagen. Antipas wird er genannt, er sei ein treuer Zeuge gewesen. Da habe ich schon Gedanken gemacht, warum erwähnt der Herr diesen Antipas in Verbindung mit Glauben? Und sagt, mein treuer Zeuge. Antipas, mein treuer Zeuge. Ist hier durch die Glaubenstreue des Antipas wurden Menschen verändert zum Glauben an Jesus. Das war mit zurückzuführen auf das Zeugnis des Antipas, dass in der Gemeinde zu Pergamus der Name des Herrn nicht verleugnet wurde und dass er am Namen Jesu festhielt. Hier wird der Bruder Antipas erwähnt, der sicherlich ein Wegbereiter, ein Fundamentalist, könnten wir heute sagen, uns benannt wird als der, der da ganz echt Anteil hat am geistlichen Gehalt jener Gemeinde zu Pergamus. Wo dieser Treue, der Herr sagt, mein treuer Zeuge. Und wir wollen uns ruhig fragen hier vor dem Herrn. Wir wollen das gar nicht laut über unsere Lippen kommen lassen. Wie mag der Herr uns beurteilen hinsichtlich des Glaubens, des Zeugnisses, hinsichtlich des Gehorsams, im Umgang mit seinem Wort, im Umgang mit unserem Gebet zu unserem Gott, in unserem Gemeindedienst, im Zeugnisdienst, in den Einsätzen? Lieben wir uns selbst mehr als den Herrn und sein Werk? Wie mag der Herr uns beurteilen? Das ist die Frage. Nun, wir wissen genau, dass auch diese Beurteilung hier ein Urteil Gottes ist. Wir wollen hier keine menschlichen Beurteilungen aufstellen, weil die durchweg falsch sind. Das Allerwenigste ist schief. Aber hier gibt Gott eine Beurteilung über den Glaubensmann Antipas, der diese ganze Gemeinde dort in eine Richtung gebracht hat, in eine Richtung des Glaubens nach dem Worte des Herrn. Er war dort Zeuge, wo der Satan wohnt, heißt es in Vers 13, wo er auch ermordet worden ist von diesem. Dort hat er Zeugnis gegeben. Und wir sollten auch hier Gott danken für die Blutzeugen der ersten Gemeinde, dass dadurch Frucht hervorkommen konnte, die auch heute noch wirkt in der Gemeinde Jesu. So wie der Erste des Glaubens, Jesus, bereits sein Blut hingegeben hat, haben noch viele Heilige müssen um des Wortes, des Zeugnisses Jesu willen Verfolgung, ja sogar Tod erleiden. Aber zur Ehre Gottes, was da geschehen ist, zur Frucht. Nachdem er nun diese Gemeinde ganz klar herausgestellt hat, da kommt er dann in Vers 14 mit ein weniges, was er gegen sie habe. Sie hätten dort solche, die sie dulden, welche die Lehre des Balaams festhalten. Die Lehre des Balaams, der dem Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Wir kennen die Geschichte in 4. Mose mit Bileam. Bileam strebte eine Vermischung an des Volkes Gottes mit diesem Heidenvolk. Obgleich das Wort Vermischung in der Bibel in diesem Bezug nicht vorkommt, möchte ich es aber hier klarlegen. Was meint die Bibel Gottes Wort mit Vermischung? Gott hatte Israel herausgeführt aus Ägypten als sein Volk. Und Gott hatte es gesegnet, um des Namens eines Zeugen willen, mit dem dieses Volk begann, Abraham. Um dieses Namens willen verband er seinen Gottesnamen. Deshalb steht auch, dass es sich um Gottes Namens willen handelte, dieses Volk herauszuführen, mit starker Hand, mit mächtigem Arm. Und dann finden wir Israel unterwegs. Unterwegs, und sie haben dort eine Begegnung und schlagen ihre Zelte auf. Und dort ist Bileam. Er war oder wird Prophet des Höchsten genannt und stand gleichzeitig im Sold eines anderen. Und das war die erste Vermischung. Dass er als Prophet des Höchsten gleichzeitig das Zeugnis Gottes hat, so steht es geschrieben, dass er ein Wahrsager war. Er prophezeite durch den Geist Gottes und trieb nebenbei noch oder half etwas nach mit ein bisschen Wahrsagerei. Dann funktionierte das ganz gut. Und diese Vermischung finden wir in Bileam. Noch mehr. Bileam spitzt auf den Wahrsagelohn, hat aber selbst nicht vor, dem Wunsch des Balak zu entsprechen, um das Volk Israel zu verfluchen. Und wenn er den Mund aufmachte, es zu verfluchen, da kam Segen daraus hervor. Er wollte dieses Volk Israel vermischen durch Verfluchung. Durch die Fluchesvermischung wollte er es den Heiden gleich machen. Das müssen wir erkennen. Das ist die Problematik des Feindes Gottes, des Satans, der in der Lehre des Bileam auch heute mächtige Taten tut, indem er die Gläubigen und die Ungläubigen zusammenscharrt in örtlichen Gemeinden. Denn diese nicht Wiedergeborenen sind ein beständiger Krankheitsherd für die zum Glauben gekommenen. Weil der Feind ja hier dominiert und sein Anrecht zu gewissen Zeitimpulsen immer wieder über die Gemeinden wirft, träufelt, sein Gift sprüht. Und dann ist es nicht verwunderlich, wenn wir in Gemeinden sind, die sich aus Nicht-Wiedergeborenen zusammensetzen, dass wir solch ein Bild Biliams, in der Absicht des Biliams haben, die Vermischung. Deshalb hat Israel strenge Weisungen im 5. Buch Mose empfangen, sich nicht zu vermischen mit den Heiden, weil Gott seinen Segen ins Blut verordnet hat. Wir wissen, dass Israel dann später in die Untreue gefallen ist. Und wir kennen den Ausgang der Segnungen Gottes gegen sein irdisches Volk. Wir erkennen also Vermischung in der ganzen Ebene, in der ganzen Linie als eine Absicht des Feindes. Deshalb haben wir die vielen Mahnungen im Worte des Herrn, Neuen und Alten Testaments, den Weg der Absonderung von den Dingen der Welt zu gehen. Geht hinaus aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr. Wir haben heute die Aspekte, die heute nicht mehr mit Biliam zu vergleichen sind, dem Worte nach. Aber dieses Gift hat heute viele Gemeinden zersetzt. Erstens der Liberalismus. Es ist Otterngift, Drachengift. Dieser Liberalismus, egal wie sie heißen, Söller oder Käsemann, alles Käse, was aus der Finsternis kommt. Wir haben einen lebendigen Gott. Und das genügt. Das zweite ist der Okkultismus. Auch da haben wir harte Warnungen im Alten Testament, dass sie nicht, dass sein Volk nicht die Gräueln der Nationen aufnehmen sollten. Sie haben es aber doch getan. Sie beteten dann zu dem Baal Peor und wie die alle hießen, diese Figuren, die nicht retten können. Wir haben heute Ähnliches. Man muss sich manchmal wundern, wenn wir jetzt wieder solch eine Finsternisströmung über unser Deutschland sehen. Und zwar sagt man da kommt irgendeiner woher, aus einem anderen Erdteil, der bringt den wahren Frieden. Das, was die machen dort unten, die meditieren. Diese Meditationen sind Verbindungen mit der Finsterniswelt. Das an sich alles, mehr nicht. Das genügt aber. Die werden niemals den Frieden Gottes empfangen. In diesem Zustand jedenfalls nicht. Man muss sich wundern, wie diese klugen Menschen für Gott verschlossen sind, aber für jeden Finsternisblödsinn geöffnet, bis oben hin. Auch diese wissenschaftlichen Leute öffnen sich dem verrücktesten Blödsinn sofort. Wir sehen also, dass Wissenschaft nicht vor Dummheit schützt. Das nächste ist, dass die Söhne Israels dieses Ärgernis gelegt bekommen sollten, Götzenopfer zu essen. Da lesen wir eigentlich gar nichts in der Bibel, dass der Biliam gesagt hat, esst mit denen Götzenopfer. Ich glaube, es hat eine geistliche Bedeutung, wie auch das nächste rein geistlich zu verstehen ist, wo es dann heißt, und Hurerei zu treiben. Was ist Hurerei? Während Israel eine irdische Verheißung, ein irdisches Ziel sich sichtbare, dargestellte Schattenbilder kommender Dinge hatte, so war damals unter Hurerei die leibliche Hurerei vordergründig, während heute diese Dinge nicht besser behandelt werden von Gott, aber vordergründig heute von der Gefahr her die geistliche Hurerei zu sehen ist. Deshalb ist Hurerei verbotene Liebe. Ganz gleich auf welchem Gebiet. Und Israel stand in diesem Zustand, die Lehre des Biliam anzunehmen, durch den Umgang und Gemeinschaft mit den Heiden, Hurerei zu treiben. Meditiert nur mit. Von Gott her, Hurerei. Also hast auch du solche, welche die Lehre der Nikolaiten festhalten, gleicherweise. Damit sehen wir, dass diese Verbindungen der Vermischung Lehre der Nikolaiten war. Wir kommen zurück zu Pergamus. Interessant, die zwei Silben. Per. Per heißt durch. Und Gamus heißt verheiratet. Jawohl, sie waren mit den Dingen der Finsternis verheiratet, deshalb Hurerei. Ich glaube, dass die geistlichen Hurereien in der Gemeinde Jesu heute stärker sind als die anderen. Ich meine, einfach deshalb, weil wir kein rechtes Gespür mehr dafür haben, was der Lehre des Neuen Testaments geziemt, anzuerkennen. Jeder Widerstand gegen die Weisungen des Neuen Testaments sind Hurerei vor Gott. Eine verbotene Liebe mit Dingen, die der Herr nicht erlaubt. Die Lehre der Nikolaiten. Nikolaiten, Volksbeherrschende. Biliam hatte einen Versuch unternommen, das Volk zu beherrschen. Sein Mittel der Volksbeherrschung war Fluch. Die Auswirkung dargebotene Hurerei. Wie viel Zeugnis vor dem Herrn ist heute noch da, wenn wir die Nikolaitenkirche ansehen? Sie beruft sich auf die Herkunft der Urgemeinde. Wir können ihr nicht widersprechen, es stimmt. Denn die Nikolaiten kommen von der Urgemeinde, die Volksbeherrschende. Und es ist notwendig, dass wir einen Blick fürs Wort Gottes bekommen, damit wir es recht einordnen können. Tue nun Buße, sagt Gottes Wort. Wem sagt er das? Den Gläubigen zu Pergamus. Ihr Gläubigen zu Pergamus, ihr habt solche, ihr duldet solche in eurer Gemeinde, die nicht wiedergeboren sind. Das ist Hurerei für Pergamus. Pergamus, du musst Buße tun unter diesem Aspekt. Und der Herr verbindet dann das Allheilmittel Buße. Wenn sie diese Buße nicht tun, so komme ich dir bald. Pergamus, ich komme mit meiner strafenden Hand. mit meiner Zuchthand. Und dann wird weiter gesagt, und werde Krieg nicht mit euch, sondern mit ihnen führen. Verstehen wir? Nicht mit euch, mit ihnen. Wer ist der ihnen? Das sind die, die nicht Buße tun wollen. Das sind die, die die Verbindung der geistlichen Hurerei, jener Vermischung, aufrechterhalten wollen. Mit was kommt er denn dann? Vers 1. Oder den ersten Vers, den wir gelesen haben, Vers 12. Dieses sagt, Vers 12, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich bin kein Militarist. Ich kenne mich auch mit Schwertern nicht so genau aus. Aber ich habe schon gesehen. Es gibt da welche, die haben eine Schneide und die meisten haben dann zwei Schneiden. Und wir wissen gerade, dass Gottes Wort ein zweischneidiges Schwert ist. Und dieses Schwert, das aus dem Munde Gottes hervorkommt, wie die Bibel es sagt, hat nach seinem Wort zwei Seiten. Genauso wie die eine Schärfe dieses Schwertes die positiven Voraussagen des Wortes Gottes erfüllen lassen, bis ins Letzte. Messerscharf. Die Voraussagen, dass die, die ihr Leben in die Hände Jesu gelegt haben, die Wiedergeborenen, die zum Glauben gekommen sind an Jesus, gleich so, wie er ihnen die Verheißungen des ewigen Lebens wahrheitsgemäß erfüllen lässt, so ist die andere Schneide die, dass er auch über solche, die nicht Buße tun und nicht zu Jesus kommen, das Gericht kommen wird in Schärfe seines Schwertes. In der vollen Schärfe, unvermindert, ungehemmt. Er wird Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwerte meines Mundes. Und das ist das, was wir in Vers 12 mit diesem zweischneidigen Schwert haben. Der hat geredet, aus dessen Mund dieses scharfe, zweischneidige Schwert kommt. Und die Person, die da redet, ist uns in Kapitel 1 vorgestellt. Wir haben das hier behandelt. In Vers 17 heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden, den Versammlungen sagt. Ich hoffe, dass wir es heute Abend alle gehört haben. Dass wir gehört haben, dass Gott uns nicht erlaubt, geistlich uns mit Dingen zu vermischen, die der Herr uns nicht erlaubt hat. Ich weiß nicht, was es ist, dass die Gemeinde Jesu heute so tief abgeglitten ist. Aber ein Positives hat es. Wir leben heute in einer Zeit, in der das Unechte vom Echten geschieden wird. Mir ist lieber, wir sind weniger Echte zusammen, als dass wir doppelt so viel mit 50% Unechten wären. Ja, das war die Anklage an Pergamus, dass sie so viel Unechtes, nicht Wiedergeborenes in ihnen hatten. Wer ein Ohr hat, der hört das. Natürlich, wer keine Ohren hat, der wird es nicht hören können. Dem, der überwindet, dem wird von diesem verborgenen Manna gegeben. Wer überwindet? Wir kennen dieses Manna in der Wüste bei der Ernährung des Volkes Israel. Das war aber nicht verborgen, das war offenbar. Morgens gingen sie heraus und da war es offenbar. Da haben sie es zusammengelesen, wie kleine Körner. So graue Körnchen waren das. Die hat man dann gemahlen oder zerstoßen in diesem Stoßgerät, in diesem Mörser. und hat da allerhand zubereitet. Suppen und da hatte man einiges. Das war Manna vom Himmel. Gott ließ es dem Volke Israel zuteil werden, als ein vorlaufendes Bild auf das himmlische Manna, das uns durch das Wort Gottes, durch Jesus, den Sohn Gottes geworden ist. Denn der Mensch lebt ja nicht allein vom Brote, sondern durch jegliches Wort, das in uns eingeht, durch dieses Wort Gottes. Das ist das verborgene, der Welt verborgene himmlische Manna, von dem der Herr sagt, wer davon isst, den wird nicht mehr hungern. Nicht wie die Väter in der Wüste aßen, sagt dann, wird dann gleich weiter gesagt. Nicht so, denn die hungerten wieder danach, weil es irdisches, offenbares Manna war, sondern solches, das da verborgen ist. Nun, wer überwindet, den werde ich von diesem Verborgenen geben. Welche Überwindung ist denn hier an die Menschen alle geredet? Nun, jene Überwindung, dass wir zu Jesus kommen und die Dinge geistlicher und leiblicher Hurerei überwinden durch Jesus. Dass wir uns nicht fortreißen lassen durch die Dinge. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Einen weißen Stein. Dieser weiße Stein, der wird uns im Alten Testament gezeigt. Und zwar trug der hohe Priester an seiner Uniform etliches. Zunächst waren 12 Steine eingesetzt von einer gleichen Größe. Das war die Israel beherrschende Zahl 12, dargestellt, dass alle Stämme letztlich, wie der Herr Jesus in seiner Rechten die Gemeinden hält, so wurden nun durch den hohen Priester die 12 Steine getragen. Und wo ging der hohe Priester hin? Ins Allerheiligste. Er trug gleichsam die 12 Stämme ins Heiligtum. Und dann trug aber der Hohepriester noch etwas anderes. Da waren noch 2 Steine. Bibelarbeit, Bibelarbeit, wir müssen es wissen. Jawohl, hier wird es schon gesagt. Das war die Urim. Diese Urim war ein Stein, ein ganz heller, kristallklarer Stein. Urim bedeutet zu Deutsch Lichtstein, Licht, Licht. Ja. Über die Tumim, das hat eine etwas andere Bedeutung. Aber wir kommen hier auf Licht. Das heißt, wer überwindet, dem werde ich einen weißen Stein geben. Dem werde ich zu einer Lichtquelle machen. Im Hause des Herrn. Und mit dem Stein hat es noch etwas. Ein Stein, das ist immer ein Stück vom ganzen Felsen. Das heißt, ein Stein ist ein Abbild vom Fels. Der Fels aber ist der Christus. Deshalb sollen wir Abbilder von Jesus sein. Und wenn wir einmal beim Herrn sind, ich freue mich schon unheimlich darauf, dann werden wir Christus ähnlich sein. Und wisst ihr, dann ist alles, was so Not und Schwachheit beinhaltet, das ist dann alles weg. Weil Christus, unser Herr, weder Schwachheit noch Not von der sündlichen Seite und dennoch nahm er unsere Sünde auf sich und erduldete damit am Kreuz unseren Tod. Weil wir gesündigt haben, musste er, weil er es freiwillig auf sich nahm, sterben. Das ist das Evangelium der frohen Botschaft. Sich eins macht in der Reinigung durch sein vergossenes Blut. Heil wird
zu selbiger Stunde. Eine Frage, ob wir das wollen. Es gibt niemand, der es nicht kann, aber es gibt viele, die es nicht wollen. Und darin entscheiden sich Verlorene und Errettete. Es gibt keine Halbverlorenen, es gibt nur ganze Verlorene. Weil der Herr Jesus auch nicht halb rettet. Er rettet nur ganz. Deshalb gibt es nur reale Verhältnisse im Verlorensein und im Gerettetsein. Keinen goldenen Mittelweg. Diesen Stein, der wird uns noch einmal gezeigt und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben. Auf diesen Stein, diesen glänzigen, diesen Lichtstein. In diesem Lichte wird der neue Namen sein. Unser alter Name, wir haben ja sicherlich alle einen irdischen Namen, der ist verbunden mit Sünde. Wenn Gott an meinen irdischen Namen denkt, dann ist mit meinem alten Namen Sünde verbunden. Aber wenn wir einmal beim Herrn sind, wird er uns einen neuen Namen geben. Im Lichte Gottes, unverdeckt durch Sünde. Der auf dem Throne sprach, siehe, ich mache alles neu. Alles? Ja, alles. Das ist ein Abbild von dem, dass unsere Namen heute schon, die wir zur Wiedergeburt in Jesus gelangt sind, im Himmel angeschrieben sind. Diesen Namen wird er erneuern durch einen himmlischen Namen und wird ihn auf diesen weißen Stein schreiben. Der Jesus wird das tun. Ich werde, sagt er, nicht Menschen, sondern der Sohn Gottes, wird es vollziehen. Wir haben eine ähnliche Mitteilung in Kapitel 3, Vers 12. Da heißt es, und er wird nie mehr hinausgehen aus dem Tempel des Gottes. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes. Es sind also einige Namen noch zu erwarten, weil wir auch nicht nur einen haben. Wenn wir eingetragen werden bei Geburt, dann haben wir immer ein paar, nicht wahr? Ich habe noch gar niemanden getroffen, der nur einen hat. Jetzt wissen wir schon, dass der Name unseres Gottes mit drauf kommt. Weil wir göttlichen Geschlechts sind. Durch Wiedergeburt. Und diesen Namen kennt eigentlich niemand als gerade und nur der, wer ihn empfängt. Das hat mich schon zu denken gegeben. Hat mir schon einiges an Überlegungen gekostet. Den Namen, den der Herr jeden in diesen Stein schreibt, kennt nur der, der ihn empfängt. Noch nicht mal der Nächste. Ewiger Zustand. Wisst ihr, ich glaube, in diesem Namen, da liegt dann auch der Lohn mit drin. Und damit es keinen Neid gibt, kennt den ein anderer gar nicht. Ein ganz einfaches Problem. Nicht wahr? Ein anderer kennt ihn nicht. Einer kennt ihn, Gott. Dein Wandel mit Jesus wird deinen neuen Namen bestimmen in der Ewigkeit. Freuen wir uns, dass wir solch einen Herrn haben, der für uns alles getan hat. Was tun wir für ihn?